grüße euch an diesem Sonntagmorgen und ich freue mich auf die Gemeinschaft mit euch. Wir freuen uns auf Gottes Wort und es ist ja immer ein Gebetsanliegen, dass Gott uns das richtige Wort schenkt. Und dann bete ich immer, Herr, zeig mir irgendwie, mach mir irgendein Wort wichtig. Und am Donnerstag vor einer Woche schreibt mir unser Wolfgang Chang aus Shanghai ein Bibelwort, über das ich heute predige. Apostelgeschichte 26. So ist das manchmal. Du liest das Wort und dann denkst du, das ist mein Wort, über das predige. Und so mache ich es heute. Es geht um unseren Auftrag. Um unseren Auftrag als Christen. Und in diesem Wort, wir kommen nachher drauf, da hat Paulus im Prinzip in einem Vers unseren kompletten Auftrag als Christen zusammengefasst. Das kann man nicht besser machen, wie so oft in der Bibel. Man kann es nicht besser zusammenfassen. Es geht um unseren Auftrag als Christen. Es geht, warum sind wir hier? Was sind unsere Aufgaben? Denn wir sind nicht auf dieser Erde, um unsere eigenen Wünsche zu befriedigen. Das wäre viel zu wenig, das wäre viel zu egoistisch. Jesus sagt in Matthäus 16, Vers 24, da sprach Jesus zu seinen Jüngern, will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Und jetzt kommt's, denn wer sein Leben erhalten will, der wird's verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird's finden. Das ist der Schlüssel zu einem sinnvollen Leben. Wer sein Leben verliert um Jesu Willen, sagt die Bibel, der wird das wirkliche Leben finden. Deshalb werden wir in die Irre geleitet, wenn wir uns nur um unsere eigenen Wünsche kümmern, wenn es nur um die Befriedigung eigener Wünsche geht. Die machen uns nicht glücklich. Deshalb müssen wir verstehen, es geht nicht um uns, es geht um das, was Gott für unser Leben will. Und Gott hat einen gewaltigen Auftrag für uns. Und wir wollen von Paulus lernen, der von Gott diesen Auftrag bekommen hat. Und wir wollen verstehen, was das für uns heute bedeutet. Paulus war ja eines der größten Vorbilder im Neuen Testament. Gott hat ihn auf gewaltige Weise gebraucht. Er hat die meisten Bücher im Neuen Testament geschrieben. Und Paulus, als er sich vorstellt in Römer 1, Vers 1, da kommt er gleich auf seinen Auftrag zu sprechen. Römer 1, 1 sagt, steht, Paulus, ein Knecht Jesu Christi, berufen zum Apostel, ausgesondert zu predigen das Evangelium Gottes. Also Paulus sagt, ich bin ein Knecht Jesu Christi. Knechte waren damals Leibeigene. Sie gehörten ihrem Herrn. Sie mussten das tun, was der Herr wollte. Und so sah sich Paulus, ein Knecht Jesu, der seinem Herrn gehörte. Und dann war er ein Apostel. Apostel sind Gesandte, die eine Botschaft überbringen. Und seine Botschaft war das Evangelium. Die frohe Botschaft für alle Menschen. Das Evangelium, könnt ihr nachlesen, ist definiert in 1. Korinther 15 in den ersten Versen. Dort lesen wir, es ist die frohe Botschaft, dass Jesus für unsere Sünde gestorben, begraben und auferstanden ist und dass alle, die diese Botschaft im Glauben annehmen und um Vergebung bitten, selig werden und einen Platz im Himmel haben. Paulus hatte wie alle anderen Christen den klaren Auftrag, das Evangelium weiterzugeben. Aber das war damals schon sehr, sehr schwierig. Denn die Botschaft, den Auftrag, den er hatte, war ein großes Ärgernis, eine unglaubliche Provokation für die frommen und angesehenen Leute dieser Zeit. Und eigentlich war Paulus immer im Kampf. Also ein Leben ohne Kampf kannte er gar nicht. Viele Christen wollen das heute nicht wahrhaben. Sie glauben, es muss einem Christen gut gehen, wenn er Jesus richtig nachfolgt. Allerdings haben diese Leute einfach die Bibel nicht gelesen. Paulus sagt zum Beispiel in Philipper 1, Vers 27 zu den Philippern, und das wollen wir auch für uns nehmen, wandelt nun würdiglich dem Evangelium Christi auf das, ob ich komme und sehe euch oder abwesend von euch höre, dass ihr steht in einem Geist und einer Seele und samt uns kämpft für den Glauben des Evangeliums und euch in keinem Wege erschrecken lasset von den Widersachern. Welches ist ein Anzeichen ihnen der Verdammnis, euch aber der Seligkeit und dasselbige von Gott. Denn euch ist gegeben, um Christi willen zu tun, dass er nicht ein an ihn glaubet, sondern auch um seinetwillen leidet und habe denselbigen Kampf, welchen ihr an mir gesehen habt und nun von mir höret. Also Paulus spricht die Philipper an, alle Christen in Philippi und damit auch uns, und er sagt, er redet hier vom Kampf für den Glauben an das Evangelium. Er spricht von Widersachern, von Gegnern. Er spricht, dass wir uns nicht erschrecken lassen sollen, wenn wir Gegner haben. Er spricht vom Leiden um Jesu Willen. Dieses Leiden um Jesu Willen, das kannte Paulus. Er war immer im Kampf, ich habe schon gesagt. Aber Paulus, der den Kampf gekämpft hat, er sagt, es ist ein guter Kampf. Er hat sich gelohnt, denn es geht um gerettete Seelen. Es ging darum, dass Menschen auf den Weg zu Jesus kommen, zum ewigen Leben. Es geht darum, Menschen vom Satan und von der Hölle zu entreißen. Er sagt in 1. Timotheus 6, Vers 12 zu Timotheus, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Also er sagt erstens, es ist ein Kampf und zweitens, es ist ein guter Kampf. Und der Text, mit dem wir uns heute hauptsächlich beschäftigen wollen, sind einige Verse aus Apostelgeschichte 26. Und auch dort erleben wir wieder, wie Paulus im Kampf ist. Er musste sich vor dem König Agrippa verteidigen, nachdem einige Juden versucht hatten, ihn zu töten. Und im Rahmen seiner Verteidigungsrede fasst Paulus für den König Agrippa in einzigartiger Weise seinen Auftrag zusammen, den wir uns heute genauer anschauen wollen. Ich glaube, wir können alle etwas daraus lernen. Vielleicht beschäftigen wir uns ganz kurz noch mit dem Leben von Paulus. Paulus, ein Schriftgelehrter, bevor er Jesus kannte, ein Verfolger der Gemeinde Jesu. Er dachte, er wäre ein Kämpfer für den Glauben, aber er lebte in dem kräftigen, gewaltigen Irrtum, dass er Jesus nicht erkannte. Er hat nicht verstanden, dass er der Messias ist. Und so verfolgte er die Gemeinde Jesu in Jerusalem aufs Heftigste. Wir lesen das in Apostelgeschichte 8. Und als er auf dem Weg von Jerusalem nach Damaskus war, um auch dort die Christen zu verfolgen, begegnet ihm Jesu in einem hellen Licht vom Himmel. Und Jesus gab ihm einen klaren Auftrag, den wir uns heute anschauen wollen. Apostelgeschichte 26, ab Vers 16 in unserer Bibel auf der Seite 246. Und Paulus bezieht sich, bevor ich das mal die Verse im Zusammenhang versteht, Paulus bezieht sich in den Text nochmal auf die Begegnung, die er hatte mit Jesus, der ihm in diesem hellen Licht begegnet ist. Und Jesus sagte ihm Folgendes, Vers 16. Denn dazu bin ich dir erschienen, dass ich dich ordne zum Diener und Zeugen des, das du gesehen hast und das ich dir noch will erscheinen lassen. Und will dich erretten von dem Volk und von den Heiden, unter welche ich dich jetzt sende. Jetzt kommt der Auftrag, aufzutun ihre Augen, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Gewalt Satans zu Gott, zu empfangen Vergebung der Sünden und das Erbe samt denen, die geheiligt werden durch den Glauben an mich. Vers 16, Paulus, ein Diener und Zeuge Jesu, so wie jeder Christ heute ein Diener und Zeuge Jesu sein soll. Paulus sagt, ich bin ein Diener, ich habe die Aufgabe, mich um die Menschen zu kümmern, die Jesus mir anvertraut hat, ihnen helfen, im Glauben zu wachsen. Und ich bin ein Zeuge, ich bezeuge, was ich erlebt habe mit Jesus, was ich selber erfahren habe. Ich rede von den großen Taten Gottes in meinem Leben. Ich zeuge davon, wie Gottes Kraft und seine Hilfe mir jeden Tag im Alltag hilft, zu überleben, den Kampf zu kämpfen. In Vers 17 sagt Paulus noch, dass Jesus ihn versprochen hat, zu schützen vor dem Volk, das waren die Juden, und vor den Heiden, wenn er unterwegs vor Jesus war, vor den Menschen, die ihm nach dem Leben trachteten. Und weil Jesus immer zu seinem Wort steht, deshalb war Paulus auch sehr gelassen. Er wusste, Jesus bewahrt mich. Und jetzt stand er ja vor dem König Agrippa. Da ging es auch darum, dass Leute ihn umbringen wollten. Und Paulus war einer, der wusste, ich kann mich auf Gottes Wort verlassen. Und hier hatte er in Vers 17 die Zusage, ich werde dich erretten vor dem Volk, also vor den Juden und vor den Heiden, unter welche ich dich jetzt sende. Deshalb hat er gesagt in Philipper 4, Vers 12, ich kann niedrig sein und hoch sein. Ich bin in allen Dingen und bei allen geschickt. Beide satt sein und hungern, beide übrig haben und Mangel leiden. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Paulus sagt nicht, ich bewältige es. Hier sagt er, ich kann es, weil ich Jesus habe. Ich kann es, weil Jesus mich mächtig macht. Das war der Schlüssel für die übermenschlichen Kräfte, die er hatte. Und das ist auch der Schlüssel der Kraft Gottes in unserem Leben. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Paulus erwähnt noch am Ende von Vers 17, dass Jesus ihn gesandt hat zu den Juden und zu den Heiden. Auch das ist was Besonderes, weil Juden sind normalerweise nie zu den Heiden gegangen. Aber das war der Wille Gottes vor dem Paulus und er wollte gerne diesem Willen folgen. Und dann kommen wir zum Vers 18, der zentrale Vers, über den wir uns heute Gedanken machen wollen. In diesem Vers bekommt Paulus von Jesus den Auftrag, 5 Dinge zu tun. Das erste, ich lese nochmal Vers, Apostelgeschichte 26, Vers 17 und 18, und will dich erretten von dem Volk und von den Heiden, unter welche ich dich jetzt sende. Und dann kommt der erste Auftrag, aufzutun ihre Augen. Also, Paulus wurde zu den Menschen gesandt, um ihnen die Augen zu öffnen. Gott wollte, dass die Menschen, denen er begegnete, nicht länger blind waren für die Wahrheit, für die Verlorenheit ihres Lebens. Denn die Menschen sind blind für die Realität ihres Lebens. Es ist kaum zu glauben. Egal wie intelligent sie sind blind für die Realität. Denn die Menschen leben so, als würde dieses Leben nie zu Ende gehen. Vor wenigen Tagen treffe ich einen älteren Mann, den ich gut kenne. Er ist kein Christ und er freut sich daran, dass er noch aufstehen kann. Das ist ja auch schön. Aber er beschäftigt sich nicht mit Himmel und Hölle. Er verdrängt den Tod und die Tatsache, dass wir am Ende unseres Lebens vor Gott stehen. Und obwohl jeder weiß, dass es einen Gott gibt, beschäftigt er sich nicht damit. Jeder weiß, dass es einen Gott gibt. Warum behaupte ich das? Römer 1, Vers 19. Denn dass man weiß, dass Gott sei, ist ihnen offenbar. Denn Gott hat es ihnen offenbart damit, dass Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird ersehen, so man das wahrnimmt, an den Werken, nämlich an der Schöpfung der Welt. also dass sie keine Entschuldigung haben, die, weil sie wussten, dass ein Gott ist und haben ihn nicht gepreist als ein Gott noch gedankt, sondern sind in ihrem Dichten eitel worden und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Hier sagt Paulus, keiner kann sich entschuldigen. Jeder sieht an der Schöpfung, dass es einen Gott gibt. Keiner kann bei klarem Verstand behaupten, dass diese Welt von selber entstanden ist. Heute Morgen unterhalte ich mich mit der Rose über den Weihnachtsstern und dann sagt sie mir spontan, der kann doch nicht von selber entstanden sein. So in diese Richtung, so ist es. Keiner kann mit Verstand behaupten, dass diese Welt von selber entstanden ist. Aber die Menschen sind blind vor Stolz und Hochmut. Sie sind blind vor Unverstand. Sie verdrängen das Wissen, dass ein Gott diese Welt erschaffen haben muss und dass Gott uns zur Rechenschaft ziehen wird. Dann sind die Menschen blind für ihre eigene Sünde. Sie sehen ihre Sünde gar nicht. Aber was lesen wir in Sprüche 20, Vers 9? Wer kann sagen, ich bin rein in meinem Herzen und lauter von meiner Sünde? Keiner kann das sagen. Wir sind voller Stolz und Hochmut und glauben doch tatsächlich, dass wir gute Menschen sind. Aber jeder, der sich ehrlich reflektiert, muss doch einsehen, dass er ein Sünder ist. Wir sind doch voller Stolz und Lieblosigkeit, Streit, Neid, Geiz, Sturheit und vieles andere mehr. Und das ist nichts anderes als Sünde. Wir sind durch und durch sündig, aber wir sehen das nicht. Wir sind blind für die Realität unseres Lebens. Und dann verdrängen die Menschen, dass Gottes Gericht über alle Menschen kommt. Die Offenbarung redet vom jüngsten Gericht, vor dem Gericht Gottes über alle Menschen, vor dem großen weißen Thron. Gott wird alle Menschen richten und keiner wird sich diesem Gericht entziehen können. Aber die Menschen glauben es nicht, obwohl sie wissen, dass es einen Gott gibt, der die Welt erschaffen hat und dass er uns zur Rechenschaft ziehen wird. Denn die Menschen wollen es nicht sehen. Sie sind blind. Hören wir Offenbarung 20, Vers 11. Und ich sah einen großen weißen Stuhl und den, der darauf saß, vor welches Angesicht floh die Erde und der Himmel. Und ihnen ward keine Stätte gefunden. Und ich sah die Toten, beide groß und klein, stehen vor Gott. Und die Bücher wurden aufgetan. Und ein ander Buch ward aufgetan, welches ist des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach der Schrift in den Büchern, nach ihren Werken. Vor dem großen weißen Thron stehen Milliarden von Menschen. Wir können uns nicht vorstellen, wie gewaltig das sein wird. Und Gott wird die Bücher auftun. Die Bücher, in denen alles steht, was wir getan haben. Und wer nicht im Buch des Lebens steht und nicht zu Jesus gehört und keine Vergebung seiner Schuld hat, der wird in den feurigen Pfuhl geworfen. Wir lesen das in Offenbarung 20, Vers 15. Und so jemand nicht ward erfunden, geschrieben in dem Buch des Lebens, der ward geworfen in den feurigen Pfuhl. Deshalb fragen wir doch die Leute, die Jesus nicht kennen, stehst du im Buch des Lebens? Davon singen unsere Lieder. Hast du Jesus angenommen? Glaubst du an Jesus? Hast du Vergebung deiner Schuld? Wenn ja, dann stehst du im Buch des Lebens und du hast die Macht und das Recht, Gottes Kind genannt zu werden. Aber die Menschen lehnen dieses Gericht Gottes ab. Sie wollen es nicht, sie verdrängen es. Warum? Weil sie blind sind für die Realität Gottes. Weil sie sich in ihrer Arroganz ihren eigenen Gott gemacht haben, der mit dem Gott der Bibel nichts zu tun hat. Deshalb ist es so wichtig, dass wir den Menschen mit Gottes Hilfe die Augen öffnen. Wir müssen ihnen sagen, wie dumm es ist, sich dieser Realität zu verschließen. Blindheit ist übrigens auch das Merkmal der Christen der letzten Zeit. Die Gemeinde aus Laodicea charakterisiert die letzte Gemeinde, bevor Jesus seine Leute zu sich holt in der Entrückung. Laodicea ist die Gemeinde von Christen, die sich über Gottes Wort hinwegsetzt, und in der Gott nichts mehr zu sagen hat. Wo man sich vor Gottes Wort entschuldigt und glaubt, man kann es nicht so sagen. Da sündigen wir. Wir lesen in Laodicea in Offenbarung 3,17, du sprichst, ich bin reich und habe gar satt und bedarf nichts. Mit anderen Worten, bei uns stimmt alles. Reich, satt, mir brauchet nichts, mir hin alles. Und weißt nicht, dass du bist elend und jämmerlich, arm, blind und bloß. Das ist tatsächliche Blindheit, dass wir gar nicht mehr sehen, wo wir falsch liegen. Dass wir gar nicht mehr wissen, worauf es ankommt. Deshalb müssen wir den Menschen die Augen öffnen, sie wachrütteln. Wir müssen sie konfrontieren mit den Dingen, die nicht richtig sind. Die Decke von den Augen reißen und sie nicht noch in ihrer Gottlosigkeit und Blindheit stärken. Da machen wir uns mitschuldig. Deshalb sagen wir den Menschen, dieses Leben geht zu Ende. Deshalb bereite ich auf die Ewigkeit vor. Und Gott hat diese Welt erschaffen. Jeder kann ihn in der Schöpfung erkennen. Und wir sind durch und durch sündig. Und Gott wird alle Menschen richten. Und wer keine Vergebung hat, der wird in die Verdammnis kommen. Deshalb sagt Jesus in Matthäus 7, Vers 14, wir haben es heute Morgen schon gehört vom Joachim, geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis abführet. Und ihre sind viel, die darauf wandeln. Und die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führet. Und wenig ist ihrer, die ihn finden. Deshalb ist es so wichtig, dass Menschen Jesus um Vergebung ihrer Schuld bitten und Jesus annehmen. Johannes 1, 12, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Nur wer Jesus angenommen hat, ist ein Kind Gottes. Wenn du dir nicht sicher bist, dann hole es nach. Wir beten gerne mit dir. Aber es nützt nichts, die Realität Gottes zu verdrängen und so zu tun, als würde alles, was in der Bibel steht, nicht stimmen. Denn wir werden alle vor Gott stehen müssen. Und dann gibt es keine Möglichkeit mehr, die Entscheidung für ein Leben mit Gott nachzuholen. Die Bibel fordert uns immer wieder auf, Johannes 3, 16. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Johannes 5, 24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Bringen wir die Botschaft den Leuten, reißen wir ihnen die Decke von den Augen. Sie sind blind dafür. Dann das Zweite, Bekehrung von der Finsternis zum Licht. Lest nochmal Apostelgeschichte 26. Ab Vers 17, will dich erretten von dem Volk, von den Heiden, unter welche ich dich jetzt sende, aufzutun ihre Augen, war das Erste, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht. Menschen müssen sich, hört gut zu, von der Finsternis zum Licht bekehren. Sie sind nicht nur blind, sie leben in der Finsternis. Das sagt die Bibel. Und in der Finsternis, da ist Krabbernacht. Vor ein paar Wochen war ich mit Gerhard und der Christina in einer Höhle. Neubulach, Salzbergwerk. Und dann hat der Führer das Licht ausgemacht. Da ist dunkel. Stockdunkel. Und wenn es lang genug dunkel ist, weißt du nicht mehr, wo du bist. Davon spricht die Bibel. Sie leben in der Finsternis. Finsternis ein Bild für den Satan mit seinen bösen und finsteren Mächten. Licht ein Bild für Jesus. Das Licht, das uns erleuchtet und der in uns lebt. Epheser 6, 12. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Fürsten und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in der Finsternis dieser Welt herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Viele Menschen und auch viele Christen sind blind für die Realität der Finsternis. Satan regiert in der Finsternis und er hat Fürsten und Gewaltige, das sind gefallene Engel. Und die Bibel warnt uns davor, das zu verniedlichen. Das will doch der Satan, dass wir ihn übersehen, dass wir ihn gar nicht wahrnehmen. Deshalb lesen wir in 1. Petrus 5, Vers 8, seid nüchtern und wachet, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und suchet, welchen er verschlinge. Nüchtern und wachsam ist nur der, der mit der Macht der Finsternis rechnet. Du brauchst dich nicht wundern, warum du angegriffen bist, wenn du als Christ lebst. Deshalb müssen wir uns bekehren von der Finsternis zum Licht, vom Machtbereich Satans in den Machtbereich Jesu. Epheser 5, Vers 8. Denn ihr waret Weiland oder bisher Finsternis, nun aber seid ihr ein Licht in dem Herrn. Wandelt wie die Kinder des Lichts. Die Frucht des Geistes ist allerlei Gütigkeit und Gerechtigkeit und Wahrheit. Und prüfet, was das sei wohlgefällig dem Herrn. Und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Straft sie aber vielmehr. Wir sollen wandeln, das heißt leben, wie Kinder des Lichts. Denn Jesus ist das Licht. Jesus ist das Licht. Johannes 1, Vers 1 bis 5. Am Anfang war das Wort. Das Wort, ist, da kann man auch Jesus einsetzen dafür. Am Anfang war Jesus das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. Dasselbige war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbige gemacht. Und ohne dasselbige ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Jesus, das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht begriffen. Jesus ist das Licht und auch die Bibel ist das Licht. Die Bibel ist das Licht. Psalm 119, Vers 105. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Jesus ist das Licht und die Bibel ist das Licht. Und wir müssen den Menschen sagen, dass sie sich von der Finsternis zum Licht bekehren müssen. Wir müssen die Menschen zu Jesus und zu seinem Wort führen. Denn nur bei Jesus und seinem Wort finden sie das Licht. Wenn wir die Menschen nur in eine Gemeinde führen wollen, und sie nicht zu Jesus und zu seinem Wort führen, sind wir auf dem Holzweg. Das Erste, was die Menschen brauchen, ist Jesus und sein Wort. Das ist das Wichtigste und das kommt vor allem anderen. Die Bekehrung von der Finsternis zum Licht. Wenn das nicht am Anfang passiert, ist der Anfang von vielen Problemen. Die Menschen brauchen zuerst Jesus und nicht irgendetwas anderes. Weil ihr Verstand verfinstert ist, weil sie im Machtbereich Satans leben. Und aus diesem Machtbereich kommen sie nur durch eine klare Bekehrung, durch eine klare Umkehr. Deshalb hake mir immer auf der Bekehrung rum. Es geht halt nicht anders. Wenn du dir nicht sicher bist, dann geh auf die Knie, nimm jemanden dazu, bitte Jesus um Vergebung und nimm ihn an. Und dann gehörst du, und jeder, der das erlebt hat, der weiß genau, ich gehöre dazu, der hat keinen Zweifel mehr, weil der Geist Gottes ihm das klar macht. Dann drittens, lese nochmal Apostelgeschichte 26, Vers 17, und will die Herritten von dem Volk und von den Heiden, unter welche ich dich jetzt sende, den Paulus, aufzutun ihre Augen erstens, zweitens, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht, und drittens, und von der Gewalt des Satans zu Gott. Das ist mein dritter Punkt. Bekehrung von der Gewalt Satans zu Gott. Die Bekehrung von der Finsternis zum Licht und von der Gewalt Satans zu Gott spricht beides Mal davon, dass wir durch die Bekehrung vom Machtbereich Satans in den Machtbereich Gottes kommen müssen. Allerdings möchte ich auf eine Sache nochmal besonders eingehen. Menschen, die ohne Jesus leben, sind, die Bibel sagt ja, unter der Gewalt Satans. Gewalt. Das heißt, Satan hat Gewalt über die Menschen. Sie müssen tun, was er will. Sie müssen sich seinem Willen unterordnen. Sie sind nicht frei, wie sie immer sagen, dass sie frei sind. Wir lesen das in 2. Timotheus 2, 26. Ist ein bisschen aus dem Zusammenhang, aber man findet es dann. Könnt ihr noch nachlesen. Und wieder nüchtern würden aus des Teufels Strick, von dem sie gefangen sind, zu seinem Willen. Das heißt, jeder Mensch, der sich nicht zu Jesus bekehrt hat, wird am Strick des Teufels durch die Welt geführt und er ist vom Satan gefangen, dass er seinen Willen tun muss. So steht es hier. Deshalb bringt es nichts, wenn wir mit intelligenten Leuten über Gott diskutieren, solange sie sich nicht bewusst werden, dass sie unter der Gewalt Satans leben. Davon spricht Paulus in 2. Korinther 4, Vers 3 bis 4. Ist nun unser Evangelium verdeckt, so ist denen, die verloren werden, verdeckt. Bei welchen der Geist dieser Welt, des Satan, der ungläubigen Sinn verblendet hat, dass sie nicht sehen das helle Licht des Evangeliums von der Klarheit Christi, welcher ist das Ebenbild Gottes. Hier steht, der Gott dieser Welt, das ist der Teufel, er hat der ungläubigen Sinn verblendet und sie sehen nicht das helle Licht des Evangeliums. Sie sehen nicht, wie viel Liebe Jesus zu ihnen hat. Wie viel er gelitten hat, wie viel er sich um uns sorgt, wie viel Barmherzigkeit er für uns investiert hat, dass er am Kreuz für unsere Sünde und Schuld gestorben ist. Sie sehen Gott nicht in der Schöpfung. Sie glauben den Blödsinn der Evolution, für das es keine Grundlage gibt. Frechheit zu behaupten, das wäre wissenschaftlich erwiesen. Menschen sind stolz und hochmütig. Sie lachen über Gott. Warum? Weil ihr unverständiges Herz verfinstert ist, weil sie in den Klauen des Teufels sind. Denn die Menschen ohne Gott leben, wir haben es gelesen, unter der Gewalt Satans. Die Bibel hat ein sehr negatives Bild vom System dieser Welt und von den Menschen, die in der Welt leben. Sie leben unter der Gewalt Satans, im Machtbereich des Teufels. Die Bibel spricht überall davon. Es beginnt schon bei 1. Mose, 1. Mose 8, 21. Das Dichten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Der Mensch ist böse. Er hat keinen guten Kern. Das ist eine Lüge Satans. Satan hat ihnen die Menschen diese Lüge eingeredet, sodass sie der Lüge glauben. Epheser 2, 12. Daher ihr keine Hoffnung hattet und wart ohne Gott in der Welt. Der Mensch hat keine Hoffnung, er lebt ohne Gott in der Welt, solange er sich nicht klar zu Jesus bekehrt, weil er unter der Gewalt Satans lebt. Und der Mensch hat den Eindruck, als wäre er klug und weise, wenn er Gott ablehnt. Rede doch mit den Menschen. Hör ihnen doch zu. Römer 1, 22. Dass sie sich für Weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Das ist tatsächliche Dummheit. Die Menschen tun so, als würden sie durchblicken, aber sie blenden Gott aus, obwohl es dafür keine logische Erklärung gibt. So dumm sind die Menschen. Umso größer ist das Wunder, das passiert, wenn Menschen von der Gewalt Satans sich zu Gott bekehren. Deshalb freuen wir uns so, wenn Menschen sich bekehren. 1. Thessaloniker 1, Vers 9 bis 10. da lesen wir, denn sie selbst verkündigen von euch, was für einen Eingang wir zu euch gehabt haben und wie ihr bekehrt seid zu Gott von den Abgöttern zu dienen, dem lebendigen und wahren Gott und zu warten seines Sohnes vom Himmel, welchen er auferweckt hat von den Toten, Jesum, der uns von dem zukünftigen Zorn erlöst hat. Unglaublich, wie die Bibel es hier wieder zusammenfasst. Die Menschen müssen sich bekehren von den toten Göttern. Denn das, was dich in der Welt umgibt, sind tote Götter. Dein Geld, deine Gesundheit, deine Schönheit, dein Ansehen, alles vergeht. Alles kann dir zum Gott werden, aber es ist vergänglich. Es gibt dir keine Sicherheit, keinen Halt, wenn es eng wird. Das kann dir deine Schuld nicht vergeben. Es kann dir keinen Sinn geben. Das sind tote Götter. Aber wenn du zu Jesus kommst, dann macht es plötzlich Sinn in deinem Leben. Denn dann dienst du, hier steht es, dem lebendigen und wahren Gott. Und du wartest, dass Jesus dich zu sich holt. Was für ein gewaltiger Unterschied. Und das lässt sich mit einem Leben unter der Gewalt Satans überhaupt nicht mehr vergleichen. Das vierte, Vergebung der Sünden empfangen. Ich lese nochmal Vers 18 in Apostelgeschichte 26. Aufzutun ihre Augen, dass sie sich bekehren von der Finsternis zu dem Licht und von der Gewalt des Satans zu Gott, zu empfangen Vergebung der Sünden. Sünde ist unser größtes Problem. Wir sind durch und durch sündig. Ich bin durch und durch sündig. Was haben wir vorher gelesen? 1. Mose 8, 21, das Dichten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und deine Sünde kannst du selber nicht gut machen, egal was du versuchst. Sünde oder Vergebung der Sünde kann nur empfangen werden. Hier steht, zu empfangen Vergebung der Sünden. Das ist wichtig. Du bekommst nicht durch eigene Leistung. Durch Einhalten der Gebote, durch Abendmahl, durch Sündenbekenntnis, durch irgendetwas Besseres, was du in deinem Leben tust. Denn egal, wie sehr ich mich anstrenge, ich kann meine Schuld nie mehr wieder gut machen. Es geht einfach nicht. Schuld und gute Werke können nicht gegeneinander aufgewogen werden, weil eine einzige Schuld dich für immer schuldig macht. Jakobus 2,10, denn jemand, das ganze Gesetz hält und sündigt an einem, der ist ganz schuldig. Eine einzige Sünde reicht, um dich vor Gott ganz schuldig zu machen. Deshalb sind wir alle vollkommen schuldig, ich auch und du auch. Aber du kannst Vergebung haben, egal wie sündig wir waren. Jesus starb am Kreuz für unsere Sünde und wenn wir ihn um Vergebung bitten und an ihn glauben, dann sind wir ein Kind Gottes. So einfach geht es. Dann bekommst du ewiges Leben. Aber du musst diesen Schritt tun. Deshalb hat Jesus, als er angefangen hat zu predigen, lesen wir in Markus 1,15, er hat gesagt, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Bitte um Vergebung deiner Schuld und lade Jesus ein, in dein Leben zu kommen. Wer das tut, wird erleben, dass Gott in sein Leben kommt. Denn Vergebung der Schuld zu haben, ist gigantisch. Und die Bibel sagt, wer viel gesündigt hat, bekommt viel Vergebung. Das vergossene Blut Jesu am Kreuz reicht für alle Sünde, egal wie schlimm es war. Es reicht für alles. Jesaja 1,18, wenn unsere Sünde gleich blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden. Und wenn sie gleich ist wie Rosinfarbe, das ist ein ganz dunkles, kräftiges Rot, soll sie doch wie Wolle werden. Das Blut Jesu reinigt uns von aller Sünde, von aller Sünde. Von aller Sünde. Das gibt es sonst nirgends. Es gibt nichts Befreierendes, als diese Vergebung zu erfahren. Kolosser 1, Vers 12. Und danksage dem Vater, der uns tüchtig gemacht hat, zu dem Erbteil der Heiligen im Licht, welcher uns errettet hat von der Obrigkeit der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes, an welchem wir haben die Erlösung durch sein Blut, nämlich die Vergebung der Sünden. Übrigens, die Erlösung durch sein Blut fehlt in sehr vielen Übersetzungen. Obwohl das vergossene Blut Jesu niemals fehlen darf. Er starb für uns, sein Blut ist für uns geflossen. Und weil Jesus für uns starb und sein Blut für uns geflossen ist, kann uns alle Sünde rückstandslos vergeben werden. Da ist kein Bacillus mehr übrig. Das ist befreiend. Du kannst noch einmal ganz von vorne anfangen. Das ist das Evangelium. Ohne jede Belastung der Vergangenheit. Und Jesus möchte jedem Menschen das schenken, der ihn annimmt und an ihn glaubt. Und das fünfte und letzte, das Paulus da in diesem einen Vers dem König Agrippa sagt, ich lese nochmal Apostelgeschichte 26, 18. Aufzutun ihre Augen, das war das erste, dass sie sich bekehren von der Finsternis zu dem Licht, das zweite, von der Gewalt des Satans zu Gott, das dritte, vierte, zu empfangen die Vergebung und das fünfte, und das Erbe samt denen, die geheiligt werden durch den Glauben an mich. Wir Christen bekommen von Jesus ein Erbe. Eigentlich unverständlich, denn wir haben ja alles geschenkt bekommen. Vergebung ist alles ein Geschenk. Trotzdem bekommen wir ein Erbe, weil Kinder immer das Erbe ihrer Eltern bekommen. Und so auch bei unserem Herrn. Römer 8, 17. Sind wir denn Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, so wie anders mit Leiden, auf das wir auch mit zur Herrlichkeit erhoben werden. Kinder Gottes sind immer Erben Gottes, so steht es hier. Allerdings ist es nicht so, dass jedes Kind Gottes das gleiche Erbe bekommt. Bei uns guckt man ja immer, dass es ganz gerecht ist zwischen den Kindern. Gott macht es nicht so. Es hängt davon ab, wie du als Christ hier gelebt hast. Wir lesen das in Kolosser 3, auch an anderen Stellen noch. Kolosser 3, 23, alles was er tut, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Und wisset, dass ihr von dem Herrn empfangen werdet, die Vergeltung des Erbes, denn ihr dienet dem Herrn Christo. Wer aber Unrecht tut, der wird empfangen, was er Unrecht getan hat und gilt kein Ansehen der Person. Es könnte sein, dass es Christen gibt, die nach ihrer Bekehrung nicht bereit waren, Jesus nachzufolgen. Sie waren nicht bereit, Jesus den ersten Platz zu geben. Stattdessen haben sie nur für sich selber gelebt. Sind arme Christen, unglückliche Christen. Sie waren nicht bereit, alles auf eine Karte zu setzen. Alles für das Reich Gottes zu investieren. Und dann wird alles verbrennen, was du in deinem Leben erreicht hast, weil es wertlos ist vor Gott. Wir lesen es in 1. Korinther 3, Vers 15. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird selig werden, so doch wie durchs Feuer. Das heißt, die Christen werden selig, weil sie sich zu Jesus bekehrt haben, aber weil sie nur für sich selber gelebt haben. Deshalb werden sie mit leeren Händen vor Gott stehen. Diese Erfahrung wünsche ich uns nicht. Denn du kannst es die ganze Ewigkeit nicht mehr gut machen. Du bist im Himmel, aber das Erbe ist vorbei. Deshalb lasst uns diesen Auftrag Gottes, den wir haben, sehr ernst nehmen und lasst uns bewusst machen, wie es den Leuten geht, mit denen wir über den Glauben reden. Und ich lese nochmal den Auftrag des Paulus in Apostelgeschichte 26, Vers 18. Gott sendet uns, aufzutun ihre Augen, dass sie sich bekehren von der Finsternis zu dem Licht, von der Gewalt Satans zu Gott, zu empfangen Vergebung der Sünden und das Erbe samt denen, die geheiligt werden, durch den Glauben an mich. Amen. Herr Jesus Christus, ich danke dir für dein Wort. Dein Wort gilt bis heute, wir wissen das. Dein Wort hat sich nie verändert. Über Jahrtausende hast du auf es aufgepasst. Herr, kein anderes Buch wurde über 2000 Jahre geschrieben und hat vom Anfang bis zum Schluss die klare Handschrift von dir. Es ist dein Wort, konsistent, nachvollziehbar für jeden, der es liest. Oh, gib, dass wir es ernst nehmen, Herr. Du weißt, wie oft wir durch den Alltag gehen und dann hat uns der Satan selber verblendet. Rüttle uns wach, Herr. Und gib und mach uns mutig, dass wir den Leuten die Decke von den Augen nehmen. Gib uns die richtigen Worte. Gib uns Weisheit, Verstand und Kraft. Und danke, dass wir deine Kinder sind, dass du uns nie im Stich lässt, Herr. Auch die, die schwach sind, die Not haben, Schwierigkeiten haben, die durchs tiefe Tal gehen, du lässt deine Kinder nie im Stich. Deine Liebe gilt, egal was passiert. Immer stehst du zu deinen Kindern und du hast uns versprochen, dass wir einen Platz im Himmel haben. Danke für deine Treue. Amen.